einen wunderschönen guten Abend zu Sachzwang FM. Dr. Indoktrinator begrüßt Sie und euch mal wieder zu 2 Stunden konzentrierter Intellektschulung und Mittelaufnahme. Heute haben wir 2 Beiträge im Programm unter dem zusammenfassenden Titel Dritte Welt, Dritter Weg, Drittes Reich. Dahinter verbergen, werden sich jetzt manche fragen. Der erste, kürzere Beitrag kommt von Uli Krug unter dem Titel Willkür und Wahrheit, eine Verteidigung des historischen Materialismus. Krug reagiert dabei auf die vielen hasserfüllten Kritiken von politischen Gegnern und vermeintlichen Weggefährten, wie die Zeitschrift Phase 2, nach dem 11. September und im Vorfeld des Irakkrieges 2003, als nämlich Redakteure der Zeitschrift Bahamas als Kriegstreiber geschmäht wurden, aller Orten. Und der zweite Beitrag heute kommt von Clemens Nachtmann, ebenfalls ein Mitglied der Redaktion Bahamas. Drittes Reich, dritter Weg, dritte Welt. Nein, Drittes Reich, dritte Welt, dritter Weg. Das ist ein Essay über Befreiungsnationalismus, Weltmarkt, rassistische Zustände und antirassistische Ideologie. Über Antiimperialismus im 20. Jahrhundert. Ich wünsche gute Unterhaltung.
Mit Totalitarismus oder Stufenmodell oder Geschichtsdeterminismus ablehnt. Auch vom Kommunismus möchte ich sprechen, in der üblichen negativen Bestimmung, aber auch von dem schon gern mal wohlfeil gesprochen wird, aber nur in dem Sinne, dass ein absolut sich dünkendes Subjekt es sich als beliebiges Label anhaftet und sobald materiale Voraussetzungen, auch die materialen Voraussetzungen der Vernunft, zur Sprache kommen, sofort brüllt Eurozentrismus, Geschichtsdeterminismus, Stalinismus. Denn genau das ist kleben geblieben. Genau das meint man den neunmal Klugen mit Sicherheit vorwerfen zu können. Man meint sie mit ihren eigenen Waffen schlagen zu können, indem man auf Halbsätze reduzierte Fetzen aus dem Övre der kritischen Theorie in seine Pamphlete einfließt. Meint man uns am Wickel zu haben. Und erscheint dabei unheimlich aufgeklärt und zugleich abgeklärt und obendrein noch besser konsensstiftend. Denn wer würde außer uns natürlich heute noch evolutionistischer Geschichtsphilosophie anhängen? Noch nicht einmal, wie wir wissen, die übrig gebliebenen Stalinisten selber, die nicht erst seit neuestem Dick in Kulturrelativismus machen und sich damit zu Recht auf die Tradition des Polpotismus berufen können. der auch schon Bauern vor bürgerlichen Eierköpfen mittels Elimination derselben zu schützen wusste und der Handarbeit und Volkstümlichkeit statt Industrie und Bildung propagierte. Der Vorwurf, von dem ich gerade sprach, rumort schon länger. Ein Vorwurf, der vorher so ging, dass die Bahamas die frühen hochbürgerliche Gesellschaft antiplebejisch idealisieren würde. Oder, wie es heute eher heißt, den historisch erfolgten und damit abgegersten Untergang bzw. Unmöglichkeit unter spätkapitalistischen Bedingungen einfach ignoriert. Das wissen die differenzierenden Historiker des Klassenkampfs genauso wie diejenigen, die Adorno als Stammvater des Postmodernismus ansehen. Sie wissen es nicht aus der Lektüre unserer Versuche zum historischen Gebrauchswert des Kapitals, um eine Formulierung Wolfgang Purz zu gebrauchen, auf deren Diskussion wir immer noch hoffen. Sie wussten es einfach deswegen, weil wir nach dem 11.09. und nicht erst seit damals dort unterscheiden, wo andere bloß differenzieren. Wir unterscheiden deutlich zwischen bürgerlich-liberalen Politikern und faschistischen Bankchefs, zwischen George Bush oder Tony Blair und Saddam Hussein und Osama Bin Laden auf der anderen Seite, ohne dabei die Kritik der Politik aufgegeben zu haben. Wir unterscheiden zwischen Gesellschaften westlicher Tradition und abrufokriminellen Großrackets, zwischen bürgerlichen, das heißt beschränkten und unverwirklichten Freiheiten und terroristischer Schreckensherrschaft. Nicht zuletzt also unterscheiden wir zwischen Israel und Palästina. Ohne aufzuhören, die Selbstkritik, ich betone, die Selbstkritik der Aufklärung weiter zu betreiben. Und schließlich unterscheiden wir auch zwischen dem deutschen Volksstaat und dem amerikanischen Spätliberalismus. Einem Unterschied, der auch unter Bedingungen des Spätkapitalismus nicht nur ideologisch und politisch bestimmend bleibt, sondern bis ins Charakterologische hinabreicht. Sozusagen bis in die Moleküle des jeweiligen Gesellschaftstypus, ohne, wenn ich das sagen darf, von der CIA dafür bezahlt werden zu müssen. Eigentlich sollte man meinen, bedarf es, um diese Unterscheidung nicht zu treffen, eines sehr viel höheren Aufwandes an sowohl Verdrängungsleistungen wie auch Interpretationskünsten. Dennoch wird dieser Aufwand überall dort in der Linken betrieben, wo der ganz platte Antiglobalismus nun doch so offensichtlich an deutsche Ideologie erinnert. Der Aufwand, mit dem absurde Veranstaltungen der Äquidistanz in Szene gesetzt werden, ist ein immenser. Gerade deshalb fallen sie so seltsam aus. Und müsste unter Rubriken gefasst werden wie Anti-Amerikaner gegen Anti-Amerikanismus oder deutsche Promos gegen Krieg und gegen Frieden. Es wäre eigentlich leicht, wie ich schon sagte, sich derlei Peinlichkeit zu ersparen, in der die inhaltliche Unmöglichkeit der Forderung mittlerweile auch die Folgerichtigkeit des Satzbaus seiner Protagonisten beschädigt. Wäre aber eigentlich auch nicht mehr verlangt von den differenzierenden Gleichmachern, als kurz über einen Umstand nachzudenken, den Jochen Bruhn prägnant so formuliert hat. Der Nationalsozialismus entspringt dem Kapitalismus im doppelten Sinne. Das heißt, gewiss ist richtig, dass es ohne Letzteren Ersteren nicht gegeben hätte. Ebenso ist richtig aber, dass dieser aus jenem ganz wörtlich herausspringt. Die Bestialität des Nationalsozialismus entfaltet sich als Antikapitalismus, nicht als manipulativ eingesetzte Ideologie, sondern ganz unmittelbar praktisch. Praktisch, indem sie die Not der konkurrierenden vielen der liberalen Ära zum namenlosen Schrecken für die Träger des kapitalen Prinzips dämonisierten verdichtet. Eine Formulierung, die Horkheimer 1938 in seinem Aufsatz die Juden in Europa bereits so auf den Punkt gebracht hatte. Aber selbst äußerste Prägnanz im Fall Waghammers schützt in Deutschland schlichte Wahrheiten nicht davor, in den Dienst der Abwehr ihres Gehaltes gestellt zu werden. Waghammers Diktum, dass vom Faschismus nicht reden solle, wer vom Kapitalismus schweigt, wird im deutschen linken Kontext flugso verwandelt, um ein Beispiel zu geben. Wenn der Nationalsozialismus die Potenz des Kapitalismus in seiner etatistischen Phase ist, dann ist doch auch der Nationalsozialismus dort überall präsent, wo es den liberalen Staat klassischer Prägung nicht mehr gibt. Da dies schließlich überall der Fall ist, erledigt sich elegant das Problem, dass der Nationalsozialismus sich in Deutschland ereignete und nirgendwo sonst. Und zugleich ein damit zusammenhängendes Problem, nämlich dass die USA antifaschistische Kriege führen, was ihnen keiner zugestehen mag. Wenn alle irgendwo auf der Welt irgendwie potenzielle Nazis sind, dann ist es eben auch keiner schlussendlich, schon gar nicht die Deutschen. Wo zuvor der Opa die Indianer mit den Juden verrechnete, der wirft der Enkel Vietnam, Chile und El Salvador gegen Auschwitz in die Waagschale. Gegenüber dieser Enkelgeneration müsste man heute so formulieren, und das wäre einer der Grundsätze kommunistischer Agitation heute: Wer den bloßen Antikapitalismus nicht verwerfen will, soll zum Nationalsozialismus die Klappe halten. Erinnert man daran, dass Horkheimer und Adorno angesichts Nassers, Maos und auch Dutschkes genauso dachten, dann taugen sie nämlich plötzlich nicht mehr als Kronzeugen, und es wird ihnen für die Zeit nach 1945 eine Mischung aus Verrat und Altersstrahlsinn unterstellt. Also, mit Hilfe der kritischen Theorie unterscheiden zu können und zu wollen zwischen spätem Liberalismus und neuem Nationalsozialismus und nicht pures Rateglück oder sinistre Quellen, haben den Prognosen nach 9/11 ihre Stichhaltigkeit gegeben. Die Prognosen über den deutschen Weg und seinen pazifistischen Volkssturm, über den globalen Antiimperialismus und den Charakter der amerikanischen Kriege. Bis auf die Knochen blamiert haben sie in den Tatsachen alle die, und das sind fast alle, welche an der Chimäre festhielten, dass es einen nachkolonialen Antiimperialismus geben könne, der nicht unmittelbar zugleich Antisemitismus ist. Die an der deutschen Zwangsvorstellung des Amerikaner hin ohnehin nur Vernichtungskrieg führen können, mitstrickten. Die glaubten, dass Deutschland sich in einem Krieg gegen einen Staat der Arabischen Liga beteiligen würde, die statt einer Friedens- eine Antikriegsbewegung forderten und damit auch noch meinten, antifaschistisch oder gar antideutsch zu sein. Nun da Flächenbrände ausgeblieben sind, nun da nur sture Sadisten behaupten können, die Verhältnisse in Afghanistan oder im Irak hätten sich durch Abschaltung von Islamismus bzw. Panarabismus nicht qualitativ zum Besseren gewendet, nun bleibt den Blamierten, sofern sie überhaupt zu denen gehören, die das bemerken, allein noch ein diskutables Skandalon. Eine ihre Billigkeit nicht unmittelbar preisgebende Retourkutsche übrig. Das nämlich, und damit komme ich zum Anfang zurück, dass nämlich die Bahamas Geschichtsphilosophie zum Zwecke des Bellizismus betreiben würde. Dieser Befund erscheint in zwei verschiedenen Gestalten, die seit unserer ersten Erklärung nach dem 11.09. sich eingebürgert haben, die aber, obwohl sie sich eigentlich widersprechen, auch kombiniert werden können. Manichäismus, Vulgo-Schwarz-Weiß-Denken und Stalinismus. Die Sorte Anwurf, die ich unter erste Kategorie fasse, geht in etwa so. Wir würden die westlichen Gesellschaften angelsächsischer Prägung zu einer Art ontologischen Gegenprinzip gegen den Faschismus konstruieren, um vergessen zu machen, dass gewisse vom anwerfenden Missvergnügen zugestandenen faschistischen Züge von Islamismus bzw. Panarabismus sich doch nur der Existenz und dem Wirken dieser Gesellschaften verdankten. Sehen wir zunächst davon ab, wie deutsch ein solches Weltbild ist. Variiert es doch bloß unter anderen geografischen Vorzeichen die alte Lüge, dass die Reparationen und nicht die deutsche Ideologie zu Hitler geführt haben. Abgesehen davon ist auch der Kern des Vorwurfs absolut unsinnig. Wir beharrten immer darauf, dass es keinesfalls zweierlei Wertproduktionen gibt, eine rationale und eine irrationale, eine westliche und eine deutsche. Eine These, zu der Mantel sich vor Jahren noch verstieg. Wir behaupten allerdings genauso gegen verwischere Unterschiede, die zwischen dem Totum kapitale Produktion und dem Spezifikum narzisstische Politik nicht unterscheiden wollen, dass es zweierlei Wertvergesellschaftungsprozesse gibt. Die liberalkapitalistische, die bemerkenswert resistent gegen den Nationalsozialismus geblieben ist, und die volksstaatlich antibürgerliche, die ebenso bemerkenswert resistent gegen den Liberalismus geblieben ist. Und wir beharren jetzt selbstverständlich auch auf dem Offensichtlichen, dass der antibürgerliche Affekt der deutschen Ideologie sich wiederfindet in der intendierten und praktizierten Vernichtungspolitik postkolonialer Bewegungen und Regimes, insbesondere des islamischen Raums. Teilweise in direkt deutsch-narzisstischen Tochtergründungen wie der Baas-Partei, teilweise als verehrte ideologische Verbündete wie bei der Hamas. Soweit dazu. Der Stalinismus, des geschichtstheoretischen Evolutionismus, wiegt schwerer. Nicht, weil er zutreffender wäre, sondern weil es ihm gelingt, sein eigenes Desinteresse am Kommunismus in der Gestalt undogmatischer Zurückweisung von Steinzeitmarxismus zu präsentieren. Wie geht nun der Vorwurf? Ich zitiere. Nun unterhalten aber gerade weite Teile der antinationalen Linken ein inniges Verhältnis zur Wahrheit. Dabei geht es weniger um wirkliche Ereignisse, sondern um eine Wahrheit der westlichen und zivilisatorischen Werte. Diese Werte können Wahrheit nur durch universelle Gültigkeit erlangen. Und diese Gültigkeit verlangt nach Durchsetzung. Von der Tautologie zwischen Gültigkeit und Durchsetzung mal abgesehen, wäre wohl auf eine solche Gleichsetzung von Wahrheit mit Geltung kaum Sir Karl Popper gekommen, gäbe es nicht den Postmodernismus. Der Text fährt im nächsten Satz so fort. Die bürgerliche Gesellschaft muss etabliert werden, erklärt der Bahamas Histomat, ihr kennt diesen Stabreim, damit der Kommunismus eine Chance hat. Was nicht ganz stimmt, ich habe gelogen, damit der Kommunismus seine historische Chance überhaupt erhalten kann. Oder an anderer Stelle, zitiere wiederum, eine lumpige Farce ist die Vorstellung, alle Regionen der Welt hätten als Vorbedingung der sozialen Revolution ein bürgerlich-kapitalistisches Stadium zu durchlaufen. Man rufe sich angesichts dieses Satzes nochmal kurz in Erinnerung, dass es hier nicht um die historisch interessante Frage geht, die Marx, Engels und russische Kommunisten der 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts beschäftigte, ob nämlich die altrussische Bauerndorfkommune eine geeignete Übergangsform in eine sozialistische Landwirtschaft darstellt. Also die bürgerliche Phase der Auflösung archaischer Dorfgemeinschaften vielleicht überspringen könnte. Wobei ich noch kurz anmerken muss, dass in Dutschkes Neuthematisierung dieses Themas in den 1970er Jahren unter dem Titel Versuch Lenin auf die Füße zu stellen, doch schon ein deutlicher Vormief der Bauernromantik heutiger antiglobaler Diskussion vorblieht. Text ging es nicht darum, sondern es geht um den Baas-Irak. Eine in jeder Hinsicht totalitäre Gesellschaft des ökonomischen, politischen, sozialen und nicht zuletzt ethnischen Zwangskollektivismus, in der in Abwandlung eines Hitler-Ukas die Maxime galt, wer Jude bzw. Perser ist, bestimmt der Führer. Wer wollte da ernsthaft bestreiten, dass die Wiedereinführung von Versammlungsrede, Presse, Koalitionsfreiheit, Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit kommunistischer Agitation dienlicher ist als das vorhergegangene System? Oder dass die Befreiung von der Befreiung rückgängig gemacht werden sollte? Derlei Selbstverständlichkeit aber darf man nicht fordern. Warum? Weil damit, wie wir gehört haben, eine totalitäre Geschichtserfassung einhergeht. In Phase 2 O-Ton: Eine Demokratisierung im Irak ist zwar eine andere, entfernt denkbare Option, jedoch keinesfalls eine, die sich im Vorhinein als kommende historische Wahrheit feststellen ließe. Also, ob es darum ginge. Wie man es also dreht und wendet, der Versuch, die Wahrheit über den Irakkrieg zu sagen, führt zwangsläufig in überwunden geglaubten Welterklärungsbahnen. Ich versuche das kurz zusammenzufassen. Wer Stellung gegen den Faschismus bezieht, wird in Wirklichkeit nur den Gulag. Das ist die Quintessenz dieses Sermons. Und überhaupt, was soll denn das bisschen bürgerliche Freiheiten? Soziale Revolution, das zählt. Sonst machen wir keinen Finger drum. Man könnte sich gut vorstellen, was Max Horkheimer dazu zu sagen gehabt hätte. Vergegenwärtigt man sich, wie er in der Notizensammlung Dämmerung solche Alles-oder-Nichts-Vorstellungen kritisierte. Ich zitiere: Sei misstrauisch gegen den, der behauptet, dass man entweder dem großen Ganzen oder überhaupt nicht helfen könne. Es ist die Lebenslüge derer, die in Wirklichkeit nicht helfen wollen und die sich vor der Verpflichtung im einzelnen bestimmten Fall auf die Großtheorie herausreden. In dem Falle auf die pompöse Inszenierung der Nicht-Theorie. Sie rationalisieren ihre Unmenschlichkeit. Gut, könnte man jetzt noch sagen. Feilet an der Postmodernism. Damit könnte man es belassen. Wenn nicht Phase 2 nicht obendrein noch im Brustton der Überzeugung nicht nur Horkheimer und Benjamin gegen die vulgär-marxistische Verhunzung meinte schützen zu müssen, sondern obendrein auch noch als echte Existenzialrevolutionäre posieren würden. Mit unausgewiesenen Anleihen aus dem Hyperplebeismus der berüchtigten Nummer 18 der verpflichtenden Zeitschrift Autonomie, den älteren Genossen, die es ja wirklich hier gibt, durchaus noch ein unangenehmer Begriff, und dem hypersubversiven Jargon des Detlef Hartmann, der es in jener Ausgabe fertig brachte, den New Deal Roosevelts mit der Endlösung Hitlers gleichzusetzen und dabei die Kleinigkeit des Judenmordes unter den Theoretikertisch fallen zu lassen. Emanzipatorische Kritik hat eben nicht die Aufgabe, Gottes Berater für die weitere Gestaltung der Geschichte zu spielen. Vielmehr muss sie feststellen, wo genau diese Geschichte unerträgliche Verhältnisse produziert und wo das Potenzial liegt, gegen die Verhältnisse anzustinken. Immer und überall das Unerträgliche zu thematisieren, ist die Aufgabe der Linken. Das Unerträgliche ist konkret ebenso sehr der urdeutsche Anti-Amerikanismus wie die US-Regierung, wie das Baas-Regime. Die Gleichgültigkeit, die in dieser Aufzählung aufscheint, gegen eben konkret sehr verschiedenes Leid und gegen konkret sehr verschiedene Gefahr, überführt die Phrase von der Konkretion der Unerträglichkeit zugleich der Lüge. Der eingangs beschriebenen sehr deutschen Unfähigkeit und Unwilligkeit zu unterscheiden zwischen dem Elend liberaler Krisenverwaltung einerseits und dem Terror narzisstischer Krisenlösung andererseits, ein Unterschied, von dem damals das konkrete Überleben der deutschen Juden Horkheimer und Adorno ebenso sehr abhing, wie heute der langfristige Fortbestand des jüdischen Staates. Dieser deutschen Geisteshaltung ist alles gleich. Gleich im doppelsten Sinn des Wortes. Hören wir, wie schnell solche Kerle mit der bürgerlichen Gesellschaft fertig sind. Und im Anschluss, dass Max Horkheimer in Wirklichkeit Detlef Hartmann heißt. Ich zitiere: Die jüngsten Loblieder linker Bellizisten auf die bürgerliche Gesellschaft unterbieten alle Erkenntnisse der kritischen Theorie. Diese Erkenntnisse wäre die folgende: Ich zitiere nochmals: Bürgerliche Gesellschaft gründet in der Trennung von Staat und Ökonomie und verschwindet daher mit deren Fusion. Punkt aus, fertig. Das war es dann nach zwei einleitenden Sätzen mit der bürgerlichen Gesellschaft, die förderhin in diesem Text mit dem vielsagenden Titel Basisbanalitäten über bürgerliche Gesellschaft und ihren Export nur noch als vorgeschobene Begründung eben für Bellizisten vorkommt. Dass die, ich zitiere Johannes-Jürgen Krahl, die historische Dialektik von bürgerlicher Emanzipation und proletarischer Emanzipation weltweit zum Stillstand gekommen ist. Dass beide Pole dieser Dialektik im Nationalsozialismus negativ synthetisiert wurden, die proletarische Revolution im volksstaatlichen Amoklauf gegen die bürgerliche Emanzipation verschwand, übrigens ein Muster, das Islamismus und Panarabismus getreulich nachexerzieren, das ist den abgeklärten Jungs von Phase 2 keines können auch Mädchen sein. Also, das heißt, keineswegs der Index, falls sie eine bis auf weiteres auf dem Niveau der Vorgeschichte fixierten Historie, sondern ein Faktum brutum, das keiner weiteren Erörterung mehr bedarf. Eine Abgeklärtheit, die den sozialdemokratischen, zweitinternationalistischen Fortschrittsglauben, den sie zu kritisieren vorgibt, gar noch in Fatalismus und Gleichgültigkeit gegen eben das konkrete Leid übertrifft. Denn nur allzu recht hatte Benjamin mit seiner Kritik des sozialdemokratischen Fortschrittsglaubens in seinen geschichtsphilosophischen Thesen. Zitat: Die sozialdemokratische Theorie, noch mehr die Praxis, wurde von einem Fortschrittsbegriff bestimmt, der sich nicht an die Wirklichkeit hielt, sondern einen dogmatischen Anspruch hatte. Die Vorstellung eines Fortschritts des Menschengeschlechts in der Geschichte ist von der Vorstellung ihres eine homogene und leere Zeit durchlaufenden Fortgangs nicht abzulösen. Die Kritik an der Vorstellung dieses Fortgangs muss die Grundlage der Kritik an der Vorstellung des Fortschritts überhaupt bilden. Zufrieden lehnt sich der juvenile Geschichtsfatalist zurück und begründet mit Zitaten dieser Art, denn Fortschritt ist ja böse und dumm, ganz undogmatisch seine geschmeidige, deswegen auf Distinktion bedachte Anpassung an die unabhängig und unberechenbar zirkulär prozessierenden Verhältnisse. Die vorher zitierte, im Ursprung wohl ironisch gemeinte Rede davon, dass der Geschichtsgott keinen Berater brauche, ist dabei durchaus verräterisch. Zum Zwecke der akademischen Begründung dessen, dass man halt zu akzeptieren habe, dass man ohnmächtig sei und die Welt sich ohnehin nicht ändere, außer zum noch schlechteren, und das tut sie von ganz alleine, wird ausgerechnet der Benjamin der Erlösung und des Messianismus bedenkenlos geflattert. Vergessen wird gemacht, dass seine Kritik genau einer solchen Anpassungsideologie eben der Sozialdemokratie galt, die die gesellschaftliche Naturgeschichte der Akkumulation, jene leere Zeit, von der er sprach, in eine Entwicklungslogik des selbsttätigen Hinüberwachsens in den Sozialismus uminterpretierte. Die bernsteinianische Formel, der Weg ist das Ziel, kündete ganz offenherzig davon, dass es ein Ziel nicht mehr gibt, außer dem einen im Hamsterrad der Vorgeschichte nirgendwo hinzulaufen, das war möglichst schnell. Benjamins Kritik des sozialdemokratischen Fortschreitens der Menschheit begründet eben nicht Anpassung und Fatalismus, sondern zielt im Gegenteil auf ein Herausschreiten der Menschheit aus den Gleisen der bisherigen Geschichte. Und wie viel mehr gelte seine Kritik, die Kritik Benjamins, die auf ein Ende der Naturdynamik von Gesellschaft und den Beginn einer bewussten Geschichte, die deswegen überhaupt allein so heißen dürfte, setzt, und wie viel mehr gelte diese Kritik dem poststrukturalistischen Bernsteins. Ihre sturen Gleichgültigkeit gegen befreiende Akte, ja der pauschalen Verwerfung ihrer Möglichkeit und Wünschbarkeit. Gerade sie nämlich verwalten darin das geistige Erbe der Sozialdemokratie, der Agentur des Staatskapitalismus. Predigte jene das Hinterherhecheln hinter den Zentralisations- und Etatisierungstendenzen, die das fixe Kapital seit Titularen als Sachzwang aufnötigte, als identisches Weg-Ziel, Ziel-Weg, das schließlich im autoritären Staat liegen sollte, so verwaltet nun die Intelligenzia der müden Gesten, der früh vergreisten Desillusionierung die Geschichtsphilosophie des autoritären Staates, um einen Begriff von Hans-Jürgen Krahl nochmal zu verwenden. Getreulich kreuzt sie dessen Raison d'être nach. So wie der autoritäre Staat Menschheitsgeschichte in einem Punkt fixiert, der die Krise vom katastrophischen Einschnitt zum permanenten Zustand gerinnen lässt und sie damit ihre Funktion als Einspruch der Vernunft beraubt, genauso kündet diese Intelligenzier die ewige Vergeblichkeit allen Handelns und die schlechte Unendlichkeit des verstaatlichten Naturzustandes, in dem Gesellschaft ebenso verharrt wie fixiert wird, ein Utopieverbot ganz anderer Art als Adornos ausspricht. Und dieser Geschichtsfatalismus wird uns nun als kritische Theorie verkauft, laut eben jener Basisbanalitäten. Ich zitiere wiederum aus diesen Banalitäten. Kritische Theorie begriff den Übergang von Liberalismus und dem Etatismus als notwendigen, wir sind ja keine Geschichtsdeterministen, und in Gestalt von Nazifaschismus, Stalinismus und New Deal universellen. Zur monströsen Gleichsetzung von New Deal und Nationalsozialismus habe ich schon einiges geäußert. Ich denke, das kritisiert sich selber. Kaum mehr wäre eigentlich auch solche Unfug zu kommentieren. Ich zitiere wiederum, im Weltbild der linken Bellizisten, also unserem, oder meinem, in dem Fall, ich spreche alleine als ich, im Weltbild der linken Bellizisten dagegen sind die plebejischen Kämpfe 1789 und folgende für Getreidehöchstpreise oder die englischen Klassenkämpfe für den 8-Stunden-Tag nur als etatistische Verhunzung einer zuvor als glückssuchenden Individuen bestehenden Gesellschaft zu denken. Nun, was klar ist, es handelt sich hierbei um reine Projektion der Verfasser der Banalitäten. Sozusagen im Lichte der sozialgeschichtlichen Debatten um moralische Ökonomie der europäischen Unterklassen der Jahrhundertwende vom 18. ins 19. thematisiert. Warum auch, wenn ich fragen darf. Interessant aber, dass diese profunden Kenner der kritischen Theorie übersehen haben, dass gerade der Klassenkampf eines noch extraterritorialen Proletariats, wie Adorno es einmal ausdrückte, sowie der offene Klassencharakter des Staates wesentlich den Charakter eben auch der klassischen bürgerlichen Gesellschaft ausmachen. Die Entfesselung aus traditioneller, substanzial tradierter Armut, die Entfaltung neuer Ansprüche, die Selbstsetzung als Rechts- und Verkehrssubjekt, das staatlich allein durch Repression vermittelte aufeinanderprallende Ansprüche der Kapitaleigner und der Arbeitskrafteigner. All das macht ja gerade, dass die klassische bürgerliche Gesellschaft mit, wie Marx es nannte, dem Kommunismus schwanger geht. In dieser Entfesselung, die ich gerade versuchte kurz zu charakterisieren, von Forderungen und Anforderungen an die Marktsubjekte, in der sie eben über alle traditionalen Grenzen vorheriger Gesellschaftsformen hinausgetrieben werden, liegt der revolutionäre Überschuss begründet, auf den der historische Materialismus Marx setzte. Mit dem Verweis auf jene Epoche deuten die Verfasser der Banalitäten wieder ihre Intention genau auf die von ihnen in Abrede gestellte, von Dialektik von bürgerlicher Emanzipation und proletarischer Revolution hin, auf die innige Beziehung zwischen bürgerlichen Verkehrsformen und ihre kommunistischen Überwindungen. Oder, um es mit Marx zu sagen, so scheint die alte Anschauung, wo der Mensch in welcher bornierten nationalen, religiösen, politischen Bestimmung auch immer als Zweck der Produktion erscheint, sehr erhaben zu sein gegen die moderne Welt, wo die Produktion als Zweck des Menschen und der Reichtum als Zweck der Produktion erscheint. Infekt aber, wenn die bornierte bürgerliche Form abgestreift wird, was ist Reichtum anderes als dem universellen Austausch erzeugte Universalität der Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüsse, Produktivkräfte etc. der Individuen? Das absolute Herausarbeiten seiner schöpferischen Anlagen ohne andere Voraussetzung als die vorhergegangene historische Entwicklung, die diese Totalität der Entwicklung, das heißt der Entwicklung aller menschlichen Kräfte als solcher, nicht gemessen an einem vorhergegebenen Maßstab zum Selbstzweck macht. Der historische Materialismus Marx, um ihn ganz klar von dem, was hier unter Histomat oder Etappenmodell oder Ähnliches verhandelt wird, beschreibt also keinen tatsächlichen Verlauf der Geschichte, noch weniger ein verbürgtes gutes Ende, sondern erfasst die inhärente Geschichtlichkeit des Subjekts Objektswert. Diese besteht genau darin, dass jenes Subjekt Objekt die empirische Geschichte in seinem zirkulären, die eigenen Bedingungen aus seinen Resultaten produzierenden Prozess annulliert, im gleichen Gleich des Tausches, wie Adorno es nannte, aufhebt, damit genau aber auch das Ende aller bisherigen Geschichte, der Vorgeschichte der Menschheit als Potenz mit sich führt. Solcher historischer Materialismus ist das genaue Gegenteil des Histomat, in dem nämlich die Produktivkräfte die Gesellschaft von Stufe zu Stufe bewegen, der Dampfmaschine letztendlich der Sozialismus enthüllt. Die Möglichkeit des Kommunismus, wohlgemerkt die Möglichkeit, steht dem Subjekt offen, das über alle seine bisherigen empirischen Grenzen eben durch den dem stofflichen gleichgültigen Akkumulationsprozess hinausgetrieben wird. Dieses Subjekt aber war das der bürgerlichen Ära und wird deswegen schlicht von uns als bürgerliches Subjekt bezeichnet, auch wenn es im soziologischen Sinne ein plebejisches war. Es musste diese Möglichkeit aber auch ergreifen, denn die Geschichte, wie Marx sagte, selbst tut nichts, was die Anhänger des Histomats glauben, worauf Marx übrigens schon in der deutschen Ideologie und gerade dort hinwies. Weder ist der Kommunismus, das heißt die ihre selbstbewusste Gattung von Individuen, vom Selbstlauf des unvermittelt Objektiven zu erwarten, noch von der bloßen Willkür des unvermittelt Subjektiven, sondern vom am Vorrang Subjektes entfalteten Subjekt. Das zur Ehrenrettung des historischen Materialismus gegen seine wohlfeilen Kritiker. Ich komme zum Ende, wie ihr merkt. Ich werde noch einen kleinen Nachschlag geben. Die beschriebene historische Konstellation, unter der das Kapital Gebrauchswert setzt, ist nicht wiederholbar und deshalb auch nicht exportierbar. Das hat aber auch niemand gefordert. Revolutionäre Theorie kann heute leider nicht mehr unmittelbar Theorie der Revolution sein. Verdient sie aber ihren Namen, zumindest revolutionäre Theorie sein zu wollen? Sollte sie aber an allem und jedem interessiert sein, dass die negative Synthesis nationalsozialistischer Prägung, von der oben die Rede war, dass das dafür sorgt, dass diese negative Synthesis kein globales Modell wird. Sie sollte es vielleicht sogar, will ich ketzerisch jetzt in den Raum stellen, die bürgerlichen Illusionen gegen die antiimperialistischen Regimes der Dritten Welt wenden. Ich habe dafür einen Kronzeugen, wiederum Max Horkheimer, der Anfang der 30er Jahre feststellte, dass weder die Herrschenden noch ihre Literaten mehr Gefallen am Begriff Fortschritt finden. Ja, den Begriff Fortschritt aufgeben, um die Herrschaft zu erhalten. Denn ebenso wie die anderen bürgerlichen Illusionen wie Freiheit und Gleichheit wirkt er heute Kraft der geschichtlichen Dialektik nicht mehr als eine logische Verteidigung, sondern als Kritik an den vorhandenen Zuständen und als Aufmunterung zu ihrer Veränderung. Wer an den Irak denkt, denkt richtig. Nur wer auf modernisierte Weise die Passivität des sozialdemokratischen Evolutionismus teilt, kann müde abwinken angesichts der narzisstischen Perspektive, dass die Vorgeschichte der Menschheit ohne einen Funken Naturnotwendigkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit wehren soll. Es ist gewiss nicht übermäßig erbaulich, dass nicht das revolutionäre Weltproletariat, sondern das selbstbloße spätbürgerliche Amerika, und sei es nur deswegen, weil die antisemitische Verrunde nicht von ihm ablassen will, einer nachbürgerlichen Welt wenigstens einen Polen, in dem ich so ausdrücken darf, der Kralschen Dialektik zumindest in vitro verabreicht. Wenn Amerika dies einstellte, mit diesem Zustand auszumalen, bin ich nicht Pessimist genug. Genauso wenig, wie eben Horkheimer einer war, wo er doch mit dem Ende aller Hoffnung sich durch die Universität des autoritären Staates abgefunden haben soll. Erstaunlicherweise findet sich in jedem berühmten Aufsatz über den autoritären Staat aber auch die passende Antwort auf jene seltsamen Adepten Horkheimers, mit der ich auch schließen möchte. Die Umwälzung, die der Herrschaft ein Ende macht, reicht so weit wie der Wille der Beherrschten. Jede Resignation ist schon der Rückfall in die Vorgeschichte.
einer kleinen Geschichte an. Zu einer Zeit, als linke Intellektuelle sich am Kampf der Völker der Dritten Welt gegen den Imperialismus berauschten, als protestierende Studenten sich mit Sieg im Volkskrieg rufen, die Kehlenheiser brüllten, als blasse Bürgersöhne und Töchter allen Ernstes die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong schulten, deren Erkenntniskraft sich ungefähr auf dem Niveau jener in bunten Illustrierten publizierten Rubriken mit dem Titel »Fragen Sie Frau Barbara« bewegt. Kurz, als Linke geistig schon für jenen völkischen Aufbruch zu Hause sich zurüsteten, auf den sie allerdings noch ein paar Jahre, nämlich bis 1989, dem Jahr der deutschen Intifada, warten mussten. Zu dieser Zeit, von 1967 bis 1969, trug sich von der Öffentlichkeit weithin unbeachtet, über 1000 Kilometer weit weg, nämlich in der Karibik, Folgendes zu. Folgende kleine Episode. Und zwar handelt diese Geschichte von einem Aufstand, aber von keinem Volksaufstand, sondern von einem Aufstand von Menschen. Zum Aufstand, von dem hier die Rede ist, und zwar von dieser Aufstand auf einer Karibikinsel namens Anguilla stand. Anguilla war bis zu dieser Zeit eine britische Kolonie. Zum Aufstand wäre es ohne einen anderen kleinen Inselstaat, St. Kitts und Nevis, nämlich gar nicht gekommen. Das sind zwei Nachbarstaaten in dieser karibischen Inselkette. Aus verwaltungstechnischen Gründen fasste Großbritannien seine Kolonien Anguilla und St. Kitts und Nevis zu einem Inselstaat zusammen. Außer der geografischen Nähe jedoch haben diese beiden Staaten nichts gemeinsam. Während des Aufstandes herrschte zwischen den beiden Inseln offene Feindschaft. Die Bewohner von St. Kitts fanden die Anguilla provinziell, nannten sie Bobo Johnnies, was so viel wie Trottel bedeutet, und machten sie zur Zielscheibe ihres Spottes. Der Premierminister von St. Kitts und Nevis wiederum weigerte sich, Anguilla eine wirkliche Vertretung in der gemeinsamen Regierung zuzugestehen und boykottierte die ohnehin schwache Wirtschaft der kleineren Insel gnadenlos. Durch die überhebliche Haltung der Kittianer fühlten sich die Anguilla verletzt und ausgenutzt. 1967 nun versuchte Großbritannien, sich seiner karibischen Kolonien zu entledigen und Anguilla zu einer langfristigen Union mit dem gefürchteten St. Kitts und Nevis zu zwingen, indem es ihm de jure den unabhängigen Status eines assoziierten Staates, also eines souveränen Staates, verlieh. Doch Anguilla, nicht gewillt, dieses Bündnis gar noch zu festigen, widersetzte sich. Die Aufrührer schwangen Union Jacks und Transparente mit Parolen wie »Wir wollen keine Souveränität, wir wollen England«. Nicht zuletzt dieser ungewöhnlichen Forderung hielt sogar die Mehrzahl der Anguilla selbst den Aufstand eher für einen schlechten Witz. Großbritannien, immer noch blind gegenüber Anguillas Problemen, ließ sich jedoch nicht von seiner sauberen Lösung für die ungeordneten politischen Verhältnisse in der Karibik abbringen. Im Februar wurde der assoziierte Staat St. Kitts, Nevis, Anguilla ins Leben gerufen, per Gesetz. Die Anguilla trugen an diesem Tag einen schwarz verschleierten Sarg, auf dem Souveränität stand, in einem Schweigemarsch um die Insel. Die Spannungen zwischen Anguilla und St. Kitts und Nevis verschärften sich weiter, die Rebellen brannten das Parlamentsgebäude nieder, worauf der Gouverneur ihrer Majestät das Weite suchte. Außerdem jagten die Aufständigen 12 von St. Kitts abkommandierte Polizisten zum Teufel. Und das ging dann noch eine ganze Zeit so weiter. Dessen ungeachtet marschierten dann die Briten am 19. März 1969 mit einem Bataillon von 338 Mann, darunter die Königliche Marine und die Red Devils, eine Fallschirmjägereinheit, auf Anguilla ein. Diese Elite-Kampftruppe wurde am Sandy Ground von Kindern mit Blumen und Bonbons, von ihren über das ganze Gesicht strahlenden Eltern mit »God Save the Queen« und dem üblichen Kontingent an Ziegen empfangen. Nicht ein Schuss fiel während der Invasion, die das Time Magazine Britain's Bay of Piglets, die Schweinebucht der Engländer, taufte. Schließlich sah sich Großbritannien gezwungen, seine Haltung zu überdenken. Einige Truppen erhielten den Befehl, auf Anguilla zu bleiben und beim Straßenbau zu helfen, Telefonleitungen zu legen und einen schon lange notwendigen Anlegesteg zu errichten. Großbritannien übernahm somit wieder die volle Verantwortung für die Insel und Anguilla wurde, aus freien Stücken, wieder eine Kolonie des britischen Commonwealth. Wenn das Ziel des Aufstandes auch bizarr anmutet, im Endeffekt hatte Anguilla erreicht, was es wollte, nämlich seinen politischen Status selbst zu bestimmen. Bemerkenswert an diesen Ereignissen ist gleich mehrerlei. Nicht nur das erfreulich nüchtern materialistische Kalkül der Insulaner auf den eigenen Vorteil und das eigene Wohlergehen, die unverblümt ausgesprochene Einsicht, dass diejenigen, die einem das Leben verleiden und vergällen können, im Allgemeinen die eigenen Verwandten und Bekannten und nicht irgendwelche Fremde sind, sodass, wenn schon Herrschaft vorerst nicht abzuschaffen ist, die aufgeklärte Fremdherrschaft der Deskotie einheimischer Quellgeister allemal vorzuziehen ist. Dass Identität den Tod und nationale Souveränität das Grab bedeutet, diese fundamentale Einsicht, wie sie etwa in der hegelischen Staatsphilosophie entwickelt ist, haben die Anguillaner ganz spontan realisiert, und zwar einfach deshalb, weil man für diese an sich einfache Erkenntnis nicht 20 Semester Philosophie abgebuddelt haben muss, um sie zu verstehen. Vielmehr verhält es sich so, dass es ein gerütteltes Maß an subjektiv angeeigneter Verblendung bedarf, um sie zu verleugnen. Aber eben diese Verleugnung war seit der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und erst recht nach dem Zweiten Weltkrieg in der sogenannten Dritten Welt der gesellschaftliche Normalfall. In einer Zeit nationalrevolutionär-völkischer Aufbrüche standen die Einwohner von Anguilla oder etwa ein Aimé Césaire, der, obwohl er wie später noch zu erwähnen sein wird, selbst ein Kulturrelativist reinsten Wassers war, die französischen Antilleninseln, also auch die karibischen Inseln, die da liegen, nicht in die Unabhängigkeit führte, sondern ans Mutterland anschloss, standen diese also ziemlich alleine da. Für die übergroße Mehrheit der sogenannten nationalen Befreiungsbewegungen war es ausgemachte Sache, dass Fortschritt gleichbedeutend sei mit der Beförderung der Kolonien zu national souveränen Staaten. Nationale Souveränität, so hieß es damals und so heißt es heute noch, von Schröder über den engagierten Protestantismus bis hin zu Attac und den Nazis, im Grunde obsolete Unterscheidungen. Nationale Souveränität sei die Voraussetzung für Entwicklung. Sie gründe in der Verfügung des Volkes über seine Ressourcen und verwirklicht sich in der Abschottung vom Weltmarkt. Sie hat zum Ziel den nachholenden Aufbau einer eigenständigen, selbsttragenden Nationalökonomie. Und erst wenn diese nachholende Entwicklung vollbracht ist, irgendwann in ferner Zukunft, könne man sich den Weltmarkt wieder öffnen. Damit hatte in der nach 1945 in vollem Umfang einsetzenden Entkolonialisierung eine Konzeption von Ökonomie und Souveränität durchgesetzt, wie sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts, man könnte auch sagen Anfang des 19. Jahrhunderts, weil jener völkische Theoretiker Fichte, jener, der die Philosophie des Größenwahns erfunden hatte, zugleich der Theoretiker des geschlossenen Handelsstaates war. Er fuhr aber eine Fortsetzung Mitte des 19. Jahrhunderts, und zwar wieder in dem damaligen Entwicklungsland Deutschland. Die Rede ist von Friedrich List, der 1841 eine politische Ökonomie nachholender Entwicklung umriss, die Deutschland auf die Höhe von England, also der damals führenden Industrienation, bringen und im Konzert der Nation gleichberechtigt mitspielen lassen soll. Dass Liszt seine Schrift das nationale System der politischen Ökonomie betitelte, markiert dabei schon eine Frontstellung. Und zwar eine Frontstellung gegen die politische Ökonomie englischer oder französischer Provenienz und indiziert bereits das Umkippen von Ideologie in Lüge und Wahn, das die politische Ökonomie erst später ereilen sollte. Und in Anlehnung an eine Formulierung aus der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie stellt Marx also auch fest, ich zitiere aus seiner Kritikschrift über Friedrich Liszt: Es ist dies endlich charakteristisch, dass das deutsche Bürgertum mit der Lüge, womit das Französische und Englische ändert, nachdem es in Stellung gekommen ist, sich apologetisieren, seine Existenz entschuldigen zu müssen, beginnt. Diese Lügenhaftigkeit deutscher Ideologie manifestiert sich in einer zunächst absurd anmutenden Wirklichkeitsverleugnung, wie man sie heutzutage unter dem Begriff der Political Correctness kennt. Dazu wieder Zitat von Marx. Der hohle, windige, sentimentale Idealismus des deutschen Bürgers, hinter dem der kleinlichste, schmutzigste Krämergeist verborgen liegt, die feigste Seele sich versteckt, ist, also die Axis of Weasels wurde eigentlich davon Marx schon vorformuliert, die feigste Seele sich versteckt, ist zur Epoche gekommen, wo er notwendig sein Geheimnis verraten muss. Aber er verrät es wieder in echt deutscher, überschwänglicher Weise. Er verleugnet den Reichtum, indem er ihn erstrebt. Der ganze theoretische Teil des Liszt'schen Systems ist nicht als eine Verkleidung des industriellen Materialismus der aufrichtigen Ökonomen in ideale Phrasen. Die Sache lässt er überall bestehen, den Ausdruck aber idealisiert er. Zitat Ende. Nicht, dass diese Verleugnung ihrer wesentlichen Triebkräfte nicht Kennzeichen der bürgerlichen Gesellschaft im Allgemeinen wäre. Aber während die kapitalistische Ideologie in ihrer Scheingestalt im Allgemeinen vom Unwesen der kapitalistischen Vergesellschaftung noch etwas durchscheinen lässt, indem sie das, was sie rationalisiert, zumindest noch benennt, hat die deutsche Ideologie sich von ihrem gesellschaftlichen Grund vollständig emanzipiert. Sie produziert nicht mal mehr einen falschen Begriff von Realität, sondern nur unerbittlichen und gnadenlosen Wahn. Solche Wirklichkeitsverleugnung, also die Verleugnung des Reichtums, indem man ihn erstrebt, in Marxes Worten, wird, und das ist der springende Punkt, dabei in einen Ausweis moralischer Überlegenheit umgemünzt, nämlich in einen Beweis dafür, dass es sich bei den Deutschen um kein Volk von gewissenlosen Geschäftemachern handle, sondern dass sie sich durch Tiefe des Gemüts und hochherzige Gesinnung auszeichneten. Indem Liszt also schlicht leugnet, dass im Kapitalismus sich alles um den Tauschwert dreht, jedermann dem Geld als der Inkarnation allgemeinen Reichtums hinterherjagt, indem er den Kapitalismus als System der Produktionskräfte affirmiert und zugleich alles, was dieses System unvermeidlich charakterisiert, als ihm äußerlich und für im Grunde wesensfremd erklärt, enthält seine Theorie schon in Nutze den modernen Massenwahn, also den völkischen Antisemitismus, mit dem dann die Nazis reüssierten. Liszt spaltet also die notwendigen Konsequenzen kapitaler Vergesellschaftung von dieser selbst ab und projiziert sie als böse Absicht in die Außenwelt. Wie Marx in einer Passage bemerkt, die deswegen so herausragend ist, weil er 50 Jahre vor Freud und 100 Jahre vor der Dialektik der Aufklärung bereits die Grundzüge pathischer Projektion entwickelt. Marx schreibt also über Liszt, weil seine eigene Theorie einen geheimen Zweck verbirgt, ahnt er überall geheime Zwecke. Als echt deutscher Philister sucht Herr Liszt, statt die wirkliche Geschichte zu studieren, nach den geheimen schlechten Zwecken der Individuen. Er macht große Entdeckungen in der Art, dass Adam Smith mit seiner Theorie die Welt täuschen wollte und dass die übrige Welt sich von ihm täuschen ließ, bis der große Herr Liszt sie aus ihrem Traum erlöste. Wie aber der deutsche Bürger überhaupt seinem Feinde nichts besser entgegenzutreten weiß, als indem er ihm einen moralischen Makel anheftet, seine Gesinnung verdächtigt, nach schlechten Motiven für seine Handlung sucht, kurz indem er ihnen üble Nachrede bringt und persönlich verdächtigt, so verdächtigt Herr Liszt die englischen und französischen Ökonomen, erzählt Klatschgeschichten von ihnen, und wie der deutsche Philister im Handel nicht das kleinste Profitchen und Eskamotage verschmäht, so verschmäht es Herr Liszt nicht, Worte und Zitate zu eskamotieren, um sie profitlich zu machen. Sie repräsentierenden bürgerlichen Ökonomie zu unterstellen, ihnen gehe es im Gegensatz zu den Deutschen selbst nur ums Schachern und Raffen, heißt deshalb nichts anderes, als dass die Deutschen am liebsten selbst alles an sich raffen würden. Auch das macht Marx nochmal in jener Passage deutlich, wo er sagt, es bietet uns dies den Beweis, wie der Idealismus in seiner Praxis nichts anderes als die gewissenlose und gedankenlose Täuschung eines widerlichen Materialismus ist. Und überhaupt gilt Marx die Auffassung, ein Gemeinwesen müsse als Nation unter zeitweiser Abschottung vom Weltmarkt eine Entwicklung nachholen, die andere Nationen schon hinter sich haben, für reaktionär, für ressentimentgeladene Neidbeißerei und deswegen überzieht er sie mit dem Spott, der ihr objektiv gebührt. Nochmal eine Passage aus Marx' Kritik über Liszt. Dass jedes Volk in sich selbst diese Entwicklung durchmacht, wäre eine ebenso törichte Ansicht, als dass jedes Volk die politische Entwicklung Frankreichs oder die philosophische Entwicklung Deutschlands durchmachen müsste. Was die Nationen als Nationen getan haben, haben sie für die menschliche Gesellschaft getan. Ihr ganzer Wert besteht überhaupt nur darin, dass eine jede Nation eine Hauptbestimmung, innerhalb deren die Menschheit ihre Entwicklung durchgemacht, für die anderen durchgemacht hat. Und nachdem also die Industrie in England, die Politik in Frankreich, die Philosophie in Deutschland verarbeitet sind, sind sie für die Welt verarbeitet und ihre weltgeschichtliche Bedeutung, wie die der Nationen, hat damit aufgehört. Die Anerkennung ist dann zugleich die Erkenntnis, dass ihre Stunde gekommen ist, abgeschafft zu werden oder die materiellen und gesellschaftlichen Bedingungen aufzuheben, innerhalb deren die Menschheit als ein Sklave ihre Fähigkeiten entwickeln musste. Und dann nochmal auf Liszt gemünzt. Aber der Elende, der in dem heutigen Zustand stehen bleibt, der also diese Idee der Aufhebung von Kapital und Staat, von Kapital und Nation verschmäht, zurückweist, der Elende, der in dem heutigen Zustand stehen bleibt, der ihn nur zu einer Höhe erheben will, die er in seinem eigenen Lande noch nicht erreicht hat und aus Neid auf eine andere Nation blickt, die ihn erreicht hat, hat dieser Elende das Recht, in der Industrie etwas anderes als das Schacherinteresse zu erblicken? Darf er sagen, es sei ihm nur um die Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten zu tun? Es ist dies dieselbe Niedertracht, als wenn der Sklavenaufseher renommierte, die Peitsche auf seinen Sklaven zu schwingen, damit der Sklave Vergnügen habe, seine Muskelkraft zu üben. I dyed my hair silver. So ist also bei Liszt im Grunde schon alles beisammen, was einen zünftigen deutschen Antiimperialismus ausmacht. Die Rhetorik des verfolgten Opfers die Deutschland als von fremden Mächten geknechtet, verschachert und ausgebeutet hinstellt und derart in der anklägerischen Beschwörung von, Zitate von Liszt, Nationalunmacht, Nationalknechtschaft und Nationaltod bereits das zum Ausdruck bringt, was bei den Nazis dann im Schlagwort von den proletarischen Nationen zusammengefasst ist. Dann die darin implizierte Denkform, die Herrschaft sich nicht anders vorzustellen vermag, denn als äußerliche Verfügung über ein an sich autarkes Gefüge, als Usurpation, als Fremdherrschaft, die auf anonymer, geheimnisvoller Verschwörung gründet und greifbar wiederum nur ist an seinen Exponenten. Weiter die damit gesetzte Idealisierung und Naturalisierung des Volkes, das sich von Fremdherrschaft losreißen müsse, um seine produktiven Kräfte für sich selbst zu entwickeln und damit eine Gesellschaft, die sich nicht am Eigen, sondern am Gemeinnutz orientiert, später unter dem Slogan Deutscher Sozialismus oder Dritter Weg propagiert. Und schließlich eben das darin einbegriffene Ressentiment gegen den Weltmarkt und den Kosmopolitismus. Wohlgemerkt, nur für sich genommen ist dieser politisierende Verfolgungswahn, wie er bei Liszt sich ausspricht, für sich genommen weder spezifisch deutsch noch für sich genommen besonders gefährlich. Die Rhetorik der verfolgten Unschuld, die Affirmation der Nation als produktiver Körper, die Projektion auf und Personalisierung von Übel in einer Fremdherrschaft stammen an sich allesamt aus dem Arsenal der Französischen Revolution. In dieser aber hatte die bürgerliche Polemik den Sinn, eine liberale Gesellschaftsordnung zu etablieren, die erstens das Glück für alle propagierte, das Glück und nicht den Verzicht, wie es bei Fichte ja schon heißt, und die in ihrem revolutionären Überschwang die Nation nämlich nicht als territoriale Einheit, sondern als grenzenlose Einheit des Weltbürgertums definierte. Bei Liszt hingegen ging sie dazu, eine Gesellschaft zu inaugurieren, die sich in expliziter Frontstellung gegen eben diese liberale politische Ökonomie und die sie repräsentierenden Staaten in Stellung bringt. Und eben darin kündigt sich die Selbstzerstörung der Aufklärung an, als deren Avantgarde Deutschland schließlich dann fungiert. Damit wird auch der Opfer- und Verfolgungswahn mehr und anderes als eine überall anzutreffende und lästige, aber harmlose Schrulle, sondern wird zu einem zur Tat drängenden Programm, dessen Inhalt es ist, den verkehrten Ausdruck der Wirklichkeit selber wieder zu verwirklichen. Also sprich, die Abstraktionen von Frieden, Krisenfreiheit, Gemeinschaft, in der die kapitalisierte Welt sich verkehrt präsentiert, wiederum in der Wirklichkeit geltend zu machen. Wenn Marx also über Liszt meint, Zitat, eben diese hohle idealistische Phraseologie gibt ihm darum auch die Fähigkeit, die realen Schranken, die sich seinen frommen Wünschen entgegensetzen, zu verkennen und sich den albernsten Fantasien hinzugeben, dann mag Marx noch die Hoffnung getragen haben, dass diese Albernheiten sich an der Realität blamieren und damit von selbst erledigen würden. Bekanntlich kam es aber dann ganz anders. Dadurch, dass diese Albernheiten institutionell genährt und begünstigt wurden, nämlich durch die unheilige Allianz von Staat und Arbeiterbewegung, LaSalle und Bismarck, die sich vorgenommen hatte, dem realen Paradox einer gemeinnützigen Kapitalakkumulation zur gesellschaftlichen Evidenz zu verhelfen. Dadurch konnte die aus Ohnmacht geborene Allmachtsfantasie, und nichts anderes ist ja auch der gesellschaftliche Inhalt der fichtischen Philosophie des absoluten Ichs, also die äußere Realität überhaupt für Inexistenz zu erklären, sie für eine bloße Projektionsfläche des absoluten Subjekts erklären. Dadurch bekam dieser deutsche Opferwahn die Gelegenheit, die realen Schranken, die sich seinen Wünschen entgegenstellten, nicht einfach nur zu verkennen, sondern zu überwinden und seine fromme, alberne Fantasie von einer krisenfreien Kapitalakkumulation durch die planmäßige Ermordung von 6 Millionen Menschen schließlich in die Tat umzusetzen. Exemplarisch vorgemacht, dass es sich lohnen kann, wenn man noch im Stadium eines unterentwickelten Landes sich gegen die etablierten Nationen in Stellung bringt, dass es möglich ist, eine kapitalistische Entwicklung nachzuholen, und zwar dadurch, dass man seine Rückständigkeit kurzerhand als Avantgarde-Position nutzt und ein antibürgerliches, man könnte sogar sagen antikapitalistisches Kapitalverhältnis installiert, das auf dem Kurzschluss von Ressentiment und Legalität, von Volksmobilisierung und Staat basiert, und es erlaubt, den Liberalismus zu überspringen. Dass das deutsche Modell der Kapitalisierung sich selbst zur Nachahmung für alle ähnlich Disponierten empfiehlt und dessen Repräsentanten nach entsprechenden Bündnissen Ausschau halten, wie die bekannten Geschichten mit den deutschen Orientwissenschaften und mit dem Ausstrecken der Fühler in den Nahen Osten gegen England, ja, bekannterweise beweist. Und dass umgekehrt das deutsche Modell Attraktivität für all jene besitzt, die sich als Völker zu kurz gekommen, vom Imperialismus geknechtet oder übers Ohr gehauen wähnen und zur Abrechnung entschlossen sind, versteht sich fast schon von selbst. Es sind nicht diese Bündnisse das Primäre, sondern es ist umgekehrt die Objektivität von Ideologie als zur Praxis drängende Denkform, die schließlich diese Bündnisse ermöglicht, zunächst aber sachliche Affinität stiftet, wo von einem offenen Schulterschluss noch gar nicht die Rede sein kann. Umso bemerkenswerter, dass Max Horkheimer über die innere Verwandtschaft von deutschem Erwachen und nationalrevolutionärem Völkerfühlen von Drittem Reich und Dritter Welt schon 1959, als alle Welt und die Linken ganz besonders die nationale Befreiung für eine fortschrittliche Sache hielten, Folgendes notierte. Ich zitiere aus dem Aufsatz von 1959, Philosophie als Kulturkritik. Mit der zugleich verändernden und bewahrenden Funktion des Gedankens ist es ähnlich gestellt wie mit der umgestaltenden Kraft der Gesellschaft selbst. Um zu angemesseneren Formen fortzuschreiten, muss die Gesellschaft ihre Individuen immer wieder dazu bringen, neue Verhaltensweisen anzunehmen. Man denke an die Gewöhnung an Fabrikarbeit im Laufe der industriellen Revolution. Der überkommene Lebensgang, der in seiner geringeren Straffheit dem Rückblick einmal als verlorene Heimat erschien, wurde als veraltete Form der Existenz durch neue Daseinsweisen abgelöst. Der emanzipatorische Prozess, durch den Geschichte in den heute entwickelten Ländern vorindustrielle Formen der Gesellschaft praktisch kritisierte, vollzog sich hier der wenig entwickelten Technik entsprechend, von inneren und äußeren Krisen gehemmt und gefördert, mit einiger Langsamkeit. Heute wird der Übergang in den früheren Kolonialländern rasch nachgeholt, rücksichtslos radikal. Dort muten sich heute die Eingeborenen unter ihren Diktatoren nicht weniger zu, als was ihnen von den Imperialisten des 19. Jahrhunderts schon zugemutet worden war. Langsamkeit, mangelnde Anpassung gilt dort heute nicht mehr als Faulheit, sondern als Verrat an der Volksgemeinschaft. Schon Hitler und Stalin wollten das durch keine Residuen gehemmte funktionierende Industrie der fortgeschrittensten Länder mit Hochdruck nachholen. Der Nationalsozialismus und der Kommunismus suchten die letzten Spuren nicht straff ausgerichteter Daseinsweisen auszumerzen, und der übersteigerte Nationalismus der zurückgebliebenen Länder heute entspricht demselben Trieb zur rasenden Industrialisierung, zur Herstellung der Konsumgüter fürs Volk und der Luxusartikel des Prestiges, der Rüstung, der umspannenden Polizei- und Propagandaapparate für die Herrschaft. Die Trägheit, die Schwäche der Individuen wird ausgerottet. Jeder muss die gewaltsame Disziplinierung an sich selbst vollbringen oder, wenn er es nicht vermag, zugrunde gehen. Angesichts des nie geahnten Reichtums der Weltmächte empfinden die eingeborenen Massen ihre Armut als Schande und der neue Nationalstolz ist die transformierte Wut über die Misere und zugleich die Fessel, die sie an ihre autochthonen Herren kettet. Aus dem unbändigen Willen zum je eigenen Wirtschaftswunder schöpfen die Eliten und schlauen Führer der afroasiatischen Völker die Kraft und die Massen marschieren in Begeisterung mit. Was vorherging, wird gehasst, abstrakt verleugnet, barbarisch umgebracht. Höchstens dient eine längst entschwundene, nach Belieben hergerichtete, glorreiche Geschichte als propagandistisches Symbol der nationalen Erneuerung. Solche Prozesse, in denen die wirkliche Vergangenheit liquidiert, anstatt hinübergenommen wird, sind stets mit der Ausrottung ganzer Gruppen von Menschen verbunden gewesen. Und der Fluch des organisierten Terrors beim Übergang hat in die neue Gestalt der Gesellschaft, die ihm ihr Dasein verdankte, stets hineingespielt. Im Denken bedeutet unvermittelte Negation, Vergessen und Blindheit, in der Wirklichkeit bedeutet sie den Mord. Und Horkheimer war sich auch zu dieser Zeit schon völlig im Klaren, und es erscheint aber trotzdem dann prophetisch, was für diese terroristische Form nachholender Entwicklung der adäquate Überbau sein könnte. So schreibt er in einer in derselben Zeit entstandenen Schrift mit dem Titel Macht und Gewissen von 1962. Von der Entwicklung ist auch die Religion betroffen. Das Christentum verkündigt den Wert der einzelnen Seele. Durch seine Lehre von der Ewigkeit hat es dir unendliche Bedeutung zuerkannt. Die Dogmen dagegen, zu denen die Gegenwart sich bekennt, verabsolutieren die Nation und gegebenenfalls die Eroberung der Welt, sei es im Frieden, sei es im Krieg. In Afrika feiert der Islam Erfolge. Er ist der neuen Gesinnung leichter anzupassen als das Evangelium der Feindesliebe. Dem Gottesbegriff des Propheten haben Kriegszüge, gewaltsame Bekehrung, Ausrottung der Feinde niemals widersprochen. Die Eroberung der Territorien, die heute Pakistan heißen, übertrifft an Scheußlichkeit die meisten Episoden der Geschichte. Zur nationalen Macht besitzt der Islam besondere Affinität. Es spricht also für den unbestechlichen Scharfblick von Adorno und dem in dieser Hinsicht immer noch deutlicheren Horkheimer, dass sich vor den antikolonialen Phrasen von der nationalen Würde oder der kulturellen Identität autochthoner Völker nicht ehrfürchtig in die Knie gegangen sind wie fast die gesamten metropolitanen Intellektuellen, sondern dass sie die Rede von den fremden Kulturen, die man per se achten und respektieren müsse, als blanken Euphemismus für Unterentwicklung und Elend erkannten. Denn wenn den Kolonialmächten eines mit Sicherheit vorzuwerfen war und ist, dann dies, dass sie die von ihnen propagierte zivilisatorische Mission gerade nicht erfüllt haben, sondern außer verwüsteten und geplünderten Territorien nichts Nennenswertes hinterlassen haben. Diesen Sachverhalt gewissermaßen auf den Kopf zu stellen, die Legitimation der Kolonialmächte für bare Münze zu nehmen und für die Sache selbst auszugeben, indem also den Kolonialmächten umgekehrt vorgeworfen wurde und wird, passiert heute auch noch, sie hätten den Eingeborenen eine fremde westliche Kultur aufgezwungen. Sie hätten also nicht geraubt, sondern ihnen gar noch etwas gebracht und gar noch viel zu viel. Verkehrung kolonialer Praxis hatten freilich die Cliquen und Gangs, aus denen sich die prospektiven Staatsführer der Dritten Welt rekrutierten, die meisten jedenfalls das größte Interesse. Der westlichen Zivilisation im Namen einer eigenständigen Kultur den Kampf zu erklären, bedeutet nichts anderes als eine Generalermächtigung für eine Herrschaft, die die mobilisierten Massen als Wehrgemeinschaft konstituiert, die sich durch die Säuberung der Gesellschaft von Volksfeinden, Agenten, imperialistischen Handlangern und wie man sonst noch kann die Liste ergänzen, definiert. Man lese dazu nur wieder einmal Franz Fanons viel zitiertes Machtwerk Die Verdammten dieser Erde, in der zwei große Hindernisse auf dem Weg zu einer wahrhaft eigenständigen Kultur der indigenen Völker ausführt, und das sind der Individualismus und der Kosmopolitismus, wo er sagt, die müssen ausgerottet werden. Es ist das Schicksal jeder Bewegung, die sich gegen die Aufklärung, den Westen oder die Zivilisation richtet, dass ihr Tun nicht zu irgendwelchen ursprünglichen Lebensformen zurückführt, die durch die Kapitalisierung der Welt vielmehr unwiderruflich zerstört sind, also dass weder das Germanentum noch der afrikanische Stammesverband wieder erreicht werden, sondern dass dieses Zurückzu mit Notwendigkeit nur dazu führt, moderne Herrschaft, die keine europäische oder westliche, sondern eben eine kapitalbestimmte ist, von jenen Einschränkungen und Vermittlungen zu emanzipieren, die sie, wie labil und prekär auch immer, von vorkapitalistischer Herrschaft eben auch unterscheidet. Darin ist die Dialektik der Aufklärung unmittelbar zugleich stets eine Dialektik der Gegenaufklärung. Kulturelle Identität, der Überbau nationalrevolutionärer Autarkie, ist darin nichts anderes als die Deckadresse von Willkürherrschaft. So haben also die antikolonialen Cliquen nicht die verelendeten Massen in ihren Ländern, sondern sie haben vielmehr die Herrschaft von ihren Fesseln und mit Verweis auf die ihnen widerfahrene Demütigung sich selbst von Rücksicht auf die Weltmeinung befreit. Befreit haben sie außerdem vor allem die Kolonialmächte von der Verantwortung, das von ihnen angerichtete Elend dadurch wieder gut zu machen, dass sie beispielsweise die Kolonialgebiete ans Mutterland anschließen, mit dem Effekt, dass sie ehemals kolonisierten Staatsbürger werden und die Kolonien, Provinzen oder Bundesländer, die ganz selbstverständlich von Subventionen, Ausgleichszahlungen und Infrastrukturmaßnahmen, wie sie in allen Staaten zur Herstellung gleicher Lebensverhältnisse üblich sind, empfangen. Wenn zum Beispiel früher, um für Deutschland zu sprechen, für die BRD, die Oberpfalz und der Bayerische Wald von der Zonenrandförderung profitierten. Wenn Bremen heute Länderfinanzausgleich erhält, dann werden diese Zahlungen ja schließlich auch nicht als Entwicklungshilfe deklariert und dann wirbt für diese Zahlungen ja schließlich auch nicht Miserior mit Hochglanzbroschüren dankbarer Kinder mit Kulleraugen. Souveränen Nationalstaaten zu befördern, bedeutete dagegen nichts anderes als das Abstoßen unrentabler und kostspielig gewordener Besitzungen, die Ausgrenzung und Demokratisierung des Elends, das die Kolonisierten nun selber verwalten dürfen. Die Entkolonialisierung war also damit im großen Maßstab das, was sich als Elendselbstverwaltung heute im Inneren der Staaten, etwa in Brasilien, in dem bereits schon erwähnten Porto Alegre, vollzieht. Dem Mekka der Globalisierungsgegner. weil Reichtum also nicht in der Verfügung über Boden und Bodenschätze besteht, sondern über Kapitale. Weil also die nationale Befreiung als nationale zum Scheitern verurteilt war, konnte sie schlecht und recht überhaupt nur überleben als Subventionsunternehmen, das entweder von Spenden, Krediten und Entwicklungshilfe von den westlichen Ländern oder eben durch den Handel zu Vorzugskonditionen, die der zweite Weltmarkt des RGW geboten hatte, also noch existierte. Darin einen Verrat am Ideal wahrer nationaler Befreiung zu erblicken, wie es gerade Linke heute immer noch tun, wenn sie im Moralinenfalsett vom Recht der Völker über ihre Ressourcen zu verfügen daher salbadern, wie es Sean Ziegler zum Beispiel auf jedem globalisierungskritischen Kongress macht, ist schon nicht mehr einfach Begriffslosigkeit und Ignoranz, sondern heißt schlicht und ergreifend, dass man sich möglichst viele Leichen herbeiwünscht, die man dann wieder virtuos als Opfer des Imperialismus betrauern kann. Nachholende nationale Entwicklung ist logisch betrachtet nämlich ein Unding, denn nationale Eigenständigkeit ist ja nur ein anderes Wort für Souveränität, kann sich nur realisieren als ihr eigenes Gegenteil, als Form allseitiger Abhängigkeit im Medium des Weltmarkts. Diese Abstraktion, Nation wahrzumachen und nationale Autarkie in die Tat umzusetzen, kann in der Tat nichts anderes bedeuten und nach sich ziehen, als den Massenmord wie in Kambodscha unter Pol Pot, dem Vietnam dankenswerterweise ein Ende bereitete, worauf er sich damals schon von den völkischen Linken des Imperialismus bezichtigen lassen musste. Hätte also schon in den 50er Jahren aller Grund bestanden, dem erwachenden Selbstbewusstsein der Dritten Welt, das von deren Führern und den sinophierenden metropolitanen Intellektuellen mit revolutionärem Pathos und kindlichen Erlösungsglauben aufgeladen wurde, wenn der Dritten Welt beispielsweise attestiert wurde, an ihr und ihren Kulturen könne sich die morsche, verfaulte westliche Welt ein Beispiel nehmen und innerlich genesen. Also diesem Selbstbewusstsein nicht nur zu misstrauen, sondern als Fortschreibung von Opfer- und Verfolgungswahn sowie als Fortzeugung des nationalen Sozialismus, des Umkippens von kapitalistischer Vergesellschaftung in die Barbarei zu denunzieren, wie Adorno und Horkheimer es taten. Denn das Selbstbewusstsein, das die prospektiven Staatsführungen der Drittweltländer formulierten, bestand und besteht de facto in einer Selbstentmündigung, nämlich in der Reklamierung des Status als bloßes Opfer, das durch sein Opfersein von vornherein zu allem ermächtigt ist, dessen Taten also von vornherein historisch gerechtfertigt sind und dass sich deshalb nicht nur jede Einmischung, sondern auch schon jede Kritik als wahlweise ethno- oder eurozentristische Arroganz oder als Rassismus verbieten darf. So steht schon am Beginn der Entkolonialisierung, und das ist jetzt der wichtigste Punkt, unausgesprochen, aber mit, wie man heute sieht, umso nachhaltigere Wirkung, eine Denkform, die Eike Geisel einmal in einem anderen Zusammenhang mit den von Freud entlehnten Schlagworten Opfersehnsucht und Judenneid charakterisiert hatte. Um also Ansprüche anzumelden, präsentieren sich die sogenannten unterdrückten Völker als grundlos verfolgte Opfer. Aber genau dabei stehen die Juden und Auschwitz im Weg. Wenn nämlich die Kategorien Täter und Opfer, die man im Übrigen aufgrund ihres ölig-ranzigen Pathos, der an Festvorträge professioneller Geschichtsbewältiger erinnert, ohnehin besser meidet, aber wenn die Kategorien Täter und Opfer überhaupt auf ein Phänomen zutreffen, dann eben auf den im nazifaschistischen Massenmord kulminierenden modernen Antisemitismus, der in der Tat eine existenzielle Feinderklärung vornimmt, die ohne jede Rücksicht auf Alter, Geschlecht, Gesinnung, Arbeitsfähigkeit, also schlicht kurz alle sozialen Eigenschaften vorgeht, allen von ihr Betroffenen in der Tat keine Wahl mehr lässt und sie auf bloße Opfer, das heißt auf zu vernichtendes Material, erst geistig und dann schließlich praktisch reduziert. unterscheidet aber den Antisemitismus grundlegend vom kolonialen Rassismus, der als gesellschaftlich notwendiger Schein kolonialer Praxis daraus entspringt, dass die Wertbestimmung kolonialer Arbeitskraft in Natur aufgelöst wird. Die historisch-moralische Reproduktion der Arbeit, wie Marx das nannte, wird auf die physiologische Reproduktion, die gesellschaftlich notwendige auf die naturnotwendige Arbeit und schließlich die Menschen auf Tiernatur, auf tierisches Dasein reduziert. Sie sind also damit im Wortsinne minderwertig, und zwar deswegen, weil sie so ekelhaft behandelt werden. Während es an der Oberfläche so erscheint, dass die miese Behandlung einer natürlichen Minderwertigkeit entspreche, das ist eben genau diese objektive rassistische Verkehrung, an deren Aufrechterhaltung dann wieder all jene interessiert sind, die die Angst vor dem Abstieg in den sozialen Tod, also ebenfalls diese Reduktion auf Natur umtreibt, und die sich deshalb ihre Tauglichkeit zur Verwertung als Naturmerkmal, also nach dem Motto, ich bin weiß, durchtrainiert, Frau, Aszendent Witter, zurechtlegen. Der Rassismus, also bei allen Verbrechen und Scheußlichkeiten, die durch ihn gedeckt wurden, eine Ideologie der Konkurrenz aller kapitalisierten Subjekte gegen alle, die zum Verdrängungswettbewerb, also zum Kampf ums Dasein naturalisiert wird. Er markiert deshalb eine Feinderklärung, die den anderen wegbeißen und drunten halten möchte, aber ihm, wie verkehrt und wahnhaft auch immer, noch die Arbeitskraft und damit virtuell den Gleichen erzielt. So ereignet sich der Rassismus im Rahmen von Vergleichung und Konkurrenz, während der Antisemitismus sich gegen die durch den Tausch gestiftete Vergleichung der Individuen als kapitale Subjekte als solche richtet. Nämlich durch diese Vergleichung, die er als Verschwörung abstraktifiziert und dann wieder auf empirische Personen reprojiziert, die er ohne Rücksicht auf ihre Besonderheiten vernichten möchte. Antisemitismus ist darin der barbarische Aufstand aller Ressentimentgeladenen und Opferwütigen, egal wie sehr sie sich selbst mit welchen rassistischen Vorwänden auch immer sich untereinander anfliehen wollen. Diesen Unterschied zu nivellieren, also diesen Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus, genau dies macht aber die Quintessenz der antikolonialen und antirassistischen Deklarationen aus. So heißt es beispielsweise in einer einflussreichen, 1955 in Frankreich erschienenen und 1968, bemerkenswerterweise 1968, in deutscher Übersetzung nachgedruckten Schrift des bereits erwähnten Aimé Césaire, mit dem Titel Über den Kolonialismus, und zwar in einer Passage, wo er auf den Nationalsozialismus Bezug nimmt. Man wundert, man entrüstet sich, man sagt, wie sonderbar, ach was, das ist der Narzissmus, der wird auch wieder vorbeigehen. Und man wartet und man hofft und man verhehlt sich selbst die Wahrheit, dass das wohl eine Barbarei, doch die Vollendung der Barbarei ist die Krönung, das Resümee all der täglichen Barbareien. Dass es der Narzissmus ist, ja, aber dass man, bevor man sein Opfer wurde, das ist die Ansprache an die Weißen, die er dort hält, bevor man sein Opfer wurde, sein Komplize gewesen ist, dass man diesen Narzissmus Vorschub geleistet hat, bevor man von ihm heimgesucht wurde, dass man ihn freigesprochen, dass man beide Augen vor ihm zugedrückt, dass man ihn legitimiert hat, weil er, und gemeint ist der Nationalsozialismus, weil er bisher nur auf nicht-europäische Völker Anwendung fand. Und er spricht dann in einer Passage weiter davon, dass also in dem europäischen Bürger Hitler hausen würde, dass Hitler sein Dämon ist, dass er, wenn er ihn rügt, einen Mangel an Logik verrät und dass im Grunde das, was er Hitler nicht verzeiht, nicht das Verbrechen an sich, das Verbrechen am Menschen, dass es nicht die Erniedrigung des Menschen an sich, sondern dass es das Verbrechen gegen den weißen Menschen ist. Dass es die Demütigung des Weißen ist, und die Anwendung kolonisatorischer Praktiken auf Europa, denen bisher nur die Araber Algeriens, die Kurdis in Indien und die Neger Afrikas ausgesetzt waren. Zitat Ende. Man muss sich diese perfide Argumentation schon wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Einerseits wird also der Antisemitismus und der Massenmord an den Juden einfach unter dem Rassismus subsumiert und damit signalisiert, im Grunde gar nichts Besonderes, eben eine Anwendung kolonialistischer Praktiken auf Europa und damit eine Metzelei unter Weißen, die man im Grunde vernachlässigen kann. Und andererseits, und im selben Atemzug, wird diese Besonderheit des antisemitischen Massenmords implizit zugestanden, indem man nämlich umgekehrt den Kolonialismus selber als eine Spielart des Nationalsozialismus bestimmt, und zwar deswegen, weil man den Juden den Opferstatus streitig machen will und den moralischen Mehrwert einstreichen möchte, der sich daraus ergibt, sich als Opfer des Nationalsozialismus präsentieren zu können. Eine Argumentation bereits an die irrsinnigen Pamphlete, die Tag für Tag in arabischen Medien erscheinen, wo man es fertigbringt, Auschwitz einerseits für eine Erfindung der Zionisten zu erklären und andererseits zu beklagen, die Palästinenser seien die Opfer eines neuen Holocaust. Wie auch immer, jener Antirassismus, der einerseits Auschwitz im Rassismus verschwinden lässt und andererseits Auschwitz insgeheim instrumentalisiert, um den Rassismus zum Menschheitsverbrechen par excellence zu erklären, jener Antirassismus schreibt die deutsche Opfermythologie fort, in einer Form allerdings, die als adäquate Lehre aus dem Nazifaschismus erscheint und über jeden Zweifel erhaben sich darstellt. Rassismus wird darin zur Chiffre für Unrecht und Ungerechtigkeit schlechthin, eine Chiffre, die einerseits die dehnbar genug ist, um gleichermaßen strukturalistische Vorstellungen vom Rassismus als System und andererseits personalistische Auffassungen vom Rassismus als charakterologischen Defekt, also als pure Bosheit in sich aufzunehmen. Und in dieser Auffassung, in diesem konzeptiven Schwanken wird Rassismus schließlich synonym mit Imperialismus und damit eben genau mit der Vorstellung von Herrschaft als Diskriminierung, von Herrschaft als Diskriminierung, die sich durch den Ausschluss anderer legitimiert, von Herrschaft als Usurpation, als Fremdkörper. Ja, das lässt sich ja in unzähligen antiimperialistischen Pamphleten und UNO-Resolutionen demonstrieren, auf deren Zitierung ich hier verzichte. Und durch genau diese vorauseilende Selbstentschuldigung, die alles Übel einem Rassismus-Imperialismus anlastet, legt sich die antirassistische Ideologie eben schon vorab einen Feind zurecht, dem sie für das Scheitern und, wie ich versuche zu entwickeln, das notwendige Scheitern der nationalrevolutionären Ambitionen verantwortlich machen wird. In der Tat, es ist kein Wunder, dass ausgerechnet in den 70er Jahren, als sich das Scheitern der ersten nationalrevolutionären Projekte schon abzuzeichnen begann, sich dieser diskrete Antisemitismus, der den Deklarationen in den 40er und 50er Jahren schon zugrunde lag, dass sich dieser Antisemitismus mit immer größerer Offenheit einbekennt. Stichwort UNO-Resolution von 1975, die eben den Zionismus als eine Form von Rassismus und Apartheid brandmarkt. Und tatsächlich verging seither, wie bei Broder nachzulesen ist, keine Konferenz, egal welches Thema besprochen wurde, ob es über Frauen, Unterernährung oder Religion geht, immer ist Israel unter Zionismus dran schuld. Das ist ein kompletter Unsinn, das ist eine Klamotte, das ist im Grunde fürchterlich lächerlich, aber es wäre halt lächerlich, wenn dieser komplette Irrsinn nicht ernst gemeint wäre, nicht auf Beifall stoßen würde und wenn er durch die UNO, eben dieses Weltparlament der Völker, institutionell gedeckt und abgesegnet würde. Also diese Antirassismus-Konferenz von Durban nur der vorläufige Höhepunkt einer langen Entwicklung. Und sie fand ihrerseits wieder eine würdige Fortsetzung in einer Folgekonferenz 2002, wo es dem südafrikanischen Präsidenten Mbeki vorbehalten war, die Deutungshoheit des Rassismusbegriffs nun endgültig auch auf die Frage der Produktion und Verteilung von Reichtum auszudehnen. Die sich vertiefende Kluft zwischen Armen und Reichen sei, so dekretierte er, nichts anderes als, und das war sein Stichwort, als soziale Apartheid, also gewissermaßen eine Rassensegregation auf dem Gebiet des Reichtums. Und klarer hat damit noch keiner vorher ausgesprochen, dass dieser spontane Antikapitalismus, wie er derzeit Konjunktur hat, im Grunde nichts anderes bezweckt als eine Endlösung der Kapitalistenfrage, indem er nämlich Ausbeutung und Verelendung als Ausfluss böser Absichten, also gewissermaßen als Rassendiskriminierung von zur Gegenrasse erklärten Kapitalisten brandmarkt und darüber hinaus nichts anderes betreibt als die Zusammenrottung der Verelendeten zum Rudel, zum Verfolgerkollektiv und damit wieder selbst zur Rasse. Schließlich der Antirassismus, der je mehr sich zum absoluten Deutungsmuster für gesellschaftliche Prozesse aller Art aufschwingt, die Rassifizierung der Gesellschaft höchst selbst vorantreibt. Und das ist aber ein Phänomen, das nicht nur auf der internationalen Ebene, nicht nur auf der Ebene der Weltpolitik sich ereignet, wo Deutschland sich ja anschickt, dieses Bündnis der proletarischen Nationen gegen Israel voranzutreiben, Gott sei Dank vorherst ausgebremst durch die USA, sondern auch in den Metropolen. Selbst hat dieser Antirassismus ja Konjunktur und es verdankt sich keinem anderen Umstand, dieser Aufschwung verdankt sich keinem anderen Umstand als dem ökonomischen Abschwung, sprich der Krise des Kapitals. Ende der Nachkriegskonjunktur immer mehr Arbeitskräfte zu virtuell oder aktuell Überflüssigen erklärt, gilt aller Orten die Devise, rette sich wer kann, jeder ist sich selbst der Nächste. Je mehr die Konkurrenz der Individuen angesichts schrumpfender Verteilungsspielräume zum Verdrängungswettbewerb gerät, je offensichtlicher wird, dass die geistige und körperliche Selbstzurüstung der Individuen zueinander gleichen Subjekten der Verwertung ins Leere läuft, weil dieser Zurüstung keine Verwertung mehr nachfolgt, je mehr also die Angst vor dem sozialen Tod als Wut auf das vergleichende Prinzip sich artikuliert und je stärker sich in dessen Gefolge das zähe Gefühl ausbreitet, man werde systematisch um Arbeit und Lohn betrogen, und zwar von korrupten, verfilzten Mächten, desto panischer und rabiater bestehen die Individuen qua vermeintlicher Natureigenschaft, also als Mann, Frau, Lesbe, Dickleidiger, Knautschgesichtiger, Ringäugiger oder wie auch immer, privilegiert zu werden, desto vehementer fordern sie unter Berufung auf eine naturale Besonderheit, offen oder insgeheim, jenem Gegensouverän. Jenem Gegensouverän, der sie als Schwungmasse kooptiert und der ihnen ihre Loyalität durch einstweilige Überleben verdient. Und das Entscheidende, sie reagieren diese Vorzugsbehandlung nicht offensiv und selbstbewusst, sondern eben genau dadurch, dass sie sich als Opfer von Verfolgung und Diskriminierung darstellen. Der nachbürgerliche Sozialcharakter verkehrt also gewissermaßen im kartesianischen Existenzbeweis »Ich denke, also bin ich«, der das Individuum als souveränen Beherrscher der äußeren Welt intronisierte, in ein »Ich leide, also bin ich«, der die Ohnmacht der Individuen angesichts verdinglichter gesellschaftlicher Verhältnisse zugleich zum Ausdruck bringt und als narzisstisch eingebildete Allmacht verklärt. Indem also diese Auswechselbarkeit der Individuen zur Überflüssigkeit sich aktualisiert, desto mehr zieht der Einzelne sich in sich selbst zurück, begreift sich als autarkes, unverwechselbares Gefüge, desto heftiger wird die Außenwelt abgewehrt und alle anderen als Eindringlinge identifiziert. Das Individuum wird sich selbst zur kleinsten existierenden Minderheit und begreift sich selbst nach dem Muster verfolgter Völker. Ich bin Opfer, zu Unrecht diskriminiert und verfolgt, und weil mir so übel mitgespielt wurde, bin ich ermächtigt, zurückzuschlagen. Und dafür darf mich keiner kritisieren, weil ich prinzipiell anders bin, weil ich selbst eine schützenswerte Kultur bin, die kein anderer versteht. So oder so ähnlich denkt es im infantilen und projektiven Sozialcharakter. Findet hier also eine Demokratisierung und Diffusion jenes Massenwahns statt, der die Opferbewegungen der jüngsten Vergangenheit, wie sie nicht nur in Deutschland seit den 70er Jahren als Vorschein der Krise entstanden waren, und als deren Unheilvollste die Frauen, die Friedens- und die Ökologie bewegen gelten dürfen, gleichermaßen fortsetzt und als kollektives Phänomen auflöst. Dass dem Einzelnen, der sich als bedrohtes Volk en miniature begreift, heute für seine Projektivität unzählige Rationalisierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, das hat er ebenfalls organischen Intellektuellen jener Bewegungen zu danken, Intellektuellen zum Beispiel vom Schlage eines Bourdieu, das hat er den dekonstruktivistischen Theorien verschiedenster Provenienz zu danken, die jeden Einzelnen nur noch als Schnittmenge unterschiedlicher Unterdrückungs- und Diskriminierungsformen definiert, denen er ausgesetzt ist, und die schließlich in der wahren Idee gipfelt, dass jeder und jede auf so einzigartige Weise unterdrückt sei, dass jeder auch nur für sich selbst sprechen könne und jede Kritik und Beurteilung von außen als illegitimer Übergriff, als unerwiesene Einmischung, also gewissermaßen als rassistische Anmaßung, die nur dem bornierten, eurozentristischen, männlichen, weißen oder bla 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 bla, sonst wie perforisierten Sprechort des Kritikers offenbar. Je weniger also der Markt den Tausch von Arbeitskraft und Kapital vermittelt, desto mehr etabliert sich der politische Markt der Bedrängnis, wie das Pascal Bruckner einmal genannt hat. in dem die Überflüssigen mit ihren paranoiden Projektionen um die Opferprämie konkurrieren, und zwar auf eigene Faust. Aber dabei verdeckt die Pluralität der Projektionen und Rationalisierungen nur, dass alle im Wesentlichen vom Gleichen umgetrieben sind, nämlich vom tief sitzenden Ressentiment gegen das vergleichende Prinzip, das sie schließlich in den Juden und den Plutokraten in Israel und den USA wahnhaft inkarniert sehen und von der Sehnsucht nach der kollektiven Enthemmung in der Nacht der langen Messe, wo sie unendliche Rache nehmen können für die Kette von Demütigungen, als die sie ihr trostloses Leben sich halluzinieren. Es ist vor diesem Hintergrund kein Wunder, dass die Mehrheit der europäischen Bevölkerungen reaktionärer sind als ihre Regierungen. Dass die Mehrheit der europäischen Bevölkerungen sich nicht mit dem tatsächlich bedrohten Staat der Juden es hält, sondern sich mit den judenmordenden Palästinensern identifiziert, weil sie in ihnen ihre geheimen Vorkämpfe erblickt. Gerade die Pluralität ist es aber, die der anonymen Allgemeinheit der Verfolgungs- und der Opfer- und Verfolgungswürdigen ihr charakteristisches Gepräge und ihrem widerwärtigen Treiben die Ehrbarkeit verleiht. Sie konstituieren zusammengenommen einen multikulturellen Mob, der einen politisch korrekten Antisemitismus aus Minderheitenschutz vertritt, gegen den schließlich dann keiner mehr etwas einzuwenden hat. Dass der verhinderte Selbstmordattentäter, der es nur zum Selbstmörder brachte, Möllemann, die Aufnahme des Antisemiten Karslis in die FDP-Fraktion im letzten Jahr damit begründete, dies sei ein Beitrag zur Integration arabischer Einwanderer, also unserer ausländischen Mitbürger, genau dies steht exemplarisch dafür. Und das ist die Perspektive, die ungemütliche Perspektive, mit der wir uns in den nächsten Jahren wohl herumzuschlagen haben.
Endlich geschafft. 2 Stunden Sachzwang FM sind zu Ende. Heute 2 Vorträge waren zu hören zum Thema Dritte Welt, Dritter Weg, Drittes Reich. Am Anfang hörtet ihr einen kürzeren Vortrag von Uli Krug unter dem Titel Willkür und Wahrheit, eine Verteidigung des historischen Materialismus. Wo er nochmal die Unterschiede zwischen dem vermeintlichen historischen Materialismus namens Histomat und dem historischen Materialismus zum Beispiel von Marx herausgearbeitet hat. und damit einige unzutreffende Kritik zurückschlagen konnte. Und als letztes hörten wir Clemens Nachtmann mit einem Vortrag, der genauso wie der von Krug Pfingsten 03 gehalten worden ist. Kurz nach dem erfolgreichen Irakkrieg sprach Nachtmann über Befreiungsnationalismus, Weltmarkt, rassistische Zustände und antirassistische Ideologie, über Antiimperialismus im 20. Jahrhundert. Sein Vortrag hieß Drittes Reich, Dritte Welt, Dritter Weg. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Dr. Indoktrinator.